MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Katharina Sichler.
Sie hören das MKR, hallo. 5 Jahre lang hat der Vatikan an einer Erklärung gearbeitet, die jetzt herausgekommen ist. Und darin geht es um die Menschenwürde bzw. um die aktuellen Bedrohungen dieser Würde. Dignitas Infinita heißt das Papier und manche seiner Aussagen, die werden noch heiß diskutiert werden. Bei mir ist jetzt mein Kollege Willi Witte im Studio. Er hat sich mit dem Papier aus dem Vatikan beschäftigt. Hallo Willi.
Hallo Katharina.
Willi, jetzt mal ganz grundsätzlich, wie beschreibt der Vatikan denn die Menschenwürde? Was ist das für ihn genau?
Ja, da ist der Vatikan oder genauer gesagt die Zentralbehörde für die Glaubenslehre ganz klar. Die Menschenwürde ist unveräußerlich. Sie gilt vom Mutterleib bis zum Tod und sie wird nicht erworben oder verliehen. Sie ist also seinsmäßig, das heißt, der Mensch besitzt sie durch seine Existenz, die ihm Gott geschenkt hat. Das passt ganz gut zusammen mit dem, wie der Papst sich präsentiert. Er geht offen mit allen Menschen um, ob homo- oder heterosexuell, ob Staatschef oder Flüchtling. Für ihn gilt, alle sind von Gott gewollte Geschöpfe.
Mhm. Ja, und worin besteht dann die Gefährdung der Menschenwürde für all diese Geschöpfe, die ja von Gott gewollt sind?
Also dem Text zufolge sind die Gefährdungen zunächst mal die gesellschaftlichen Übel wie Armut, Vertreibung, Menschenhandel, Krieg, Umweltzerstörung, aber auch die Todesstrafe. Und er verteidigt wieder den Menschen, wie er ist, also indem er zum Beispiel Gesetzgebungen verurteilt, die die Verfolgung von homosexuellen Menschen vorsieht. Es geht aber weit darüber hinaus, weil nämlich auch neue Entwicklungen auf dem Gebiet der Medizin zu den Gefährdungen gezählt werden. Also ganz explizit nennt die Erklärung vor allem die Leihmutterschaft und die Geschlechtsumwandlung. Der Vatikan bleibt da bei seinen Lehrmeinungen. Die Vereinigung von Mann und Frau ist der einzige richtige Weg der Zeugung. Abtreibung und Sterbehilfe werden abgelehnt. Das Papier Dignitas Infinita ist da sehr deutlich und es gibt keine Schlupflöcher zur Interpretation und einen milderen Umgang mit den Themen im Einzelfall.
Mhm, aber wie passt das jetzt zusammen? Auf der einen Seite der offene Papst, der alle Menschen so annimmt, wie sie sind und gleichzeitig die prinzipielle Ablehnung zum Beispiel, was Geschlechtsumwandlung angeht, so wie es halt in der Erklärung steht.
Ja, im Dokument heißt es, die Kirche wende sich dagegen, wenn die Würde mit einer isolierten und individualistischen Freiheit gleichgesetzt wird, die beansprucht, bestimmte subjektive Wünsche und Neigungen als von der Gemeinschaft garantierte und finanzierte Rechte durchzusetzen. Also, wie oben erklärt, ist das Leben ein Geschenk Gottes und kein Objekt, über das man einfach so verfügen darf. Bezogen auf die Geschlechtsumwandlung heißt es im Text, der Mensch darf nicht Gott spielen.
Wie ist denn deine Einschätzung? Was ist zu erwarten? Wie wird der Text wohl diskutiert werden?
Auf jeden Fall kontrovers, das zeigt sich jetzt schon. Gerade in den westlichen Staaten dürfte die Erklärung auf Widerspruch stoßen. Hier hat sich die Gesellschaft in den vergangenen Jahrzehnten in Richtung Selbstverwirklichung und Freiheit entwickelt. Und wenn man einige Beschlüsse des Synodalen Wegs in Deutschland anschaut, zum Beispiel zur Genderfrage, die sind das glatte Gegenteil zu dem, was die Erklärung Dignitas Infinita aussagt.
Vielen Dank, Willi, für diese Zusammenfassung. Der Vatikan, der hat eine Erklärung zur Menschenwürde herausgegeben und die kritisiert unter anderem die Gender-Ideologie. Sie hören das MKR am Dienstag. Grüß Gott. Manche Menschen wirken schroff, eher unfreundlich und irgendwie komisch, wenn man ihnen begegnet und vielleicht mit ihnen einen Smalltalk führen will. Was man nicht sehen kann, sie haben möglicherweise eine autistische Störung und reagieren deswegen anders auf ihre Umgebung. Meine Kollegin Gabi Hafner konnte eine Autistin fragen, wie sie den Alltag bewältigt, mit Familie, Kindern und Beruf. Gabi, ich muss beim Stichwort Autismus ganz automatisch an den Film Rain Man denken. Da wird ja die Hauptfigur als ein besonders begabter Autist dargestellt. Das wirkt jetzt gar nicht so negativ.
Ja, Katharina, oder man denkt an Greta Thunberg, die ja auch eine Autismusdiagnose hat. Aber nicht umsonst spricht man heute von Autismus-Spektrumstörung. Das Spektrum ist eben groß, das reicht von großen Einschränkungen, auch geistigen Einschränkungen, bis hin zu sehr hoher Intelligenz. Aber die Belastungen im Alltag, die können trotzdem groß sein. Ich habe mit einer sogenannten hochfunktionalen Autistin gesprochen. Julia Jorges ist Autorin von Romanen, aber in einem Bürojob könnte sie nicht arbeiten.
Reizüberflutung, vielen lauten Geräuschen, Stimmen, die durcheinander gehen, mit unvorhergesehenen Planänderungen, weil ich leider nicht in der Lage bin, spontan zu reagieren, Oder eben, dass es mir auch schwerfällt, Gesichter wiederzuerkennen oder eben Smalltalk zu halten. Ich kann zwar Floskeln, die ich so eingeübt habe, aber es geht eben nicht flüssig und ich mache es auch nicht gerne.
Aber würde man ihr das jetzt nicht sofort anmerken?
Nein, auch im Gespräch nicht, weil sie sich eben auch gut vorbereitet hat. Aber das kostet sehr viel Kraft und Energie. Das weiß man halt als Außenstehender nicht.
Denn das Problem ist ja auch immer wieder, dass Autismus eben unsichtbar behindert. Es ist ja auch so, dass Autismus sich bei Frauen häufig subtiler äußert. Und dass Frauen generell besser darin sind, soziale Verhaltensweisen zu kopieren und damit ihren Autismus zu maskieren. Das führt dann eben zu dem Dilemma, dass ihnen der Autismus abgesprochen wird, beziehungsweise gar nicht erst erkannt wird, obwohl sie anscheinend im Alltag besser zurechtkommen. Aber die Anstrengung, die dieses Masking eben kostet, die sieht man ja von außen nicht.
Heißt das dann automatisch auch, dass eine autistische Störung bei Frauen eher seltener erkannt wird?
Das war zumindest lange Zeit so, dass es als männliche Störung galt. Viele Autistinnen bekamen erst mit besseren Verfahren dann eine Diagnose, oft spät im Leben. Heute kann man Autismus schon recht früh bei Kindern diagnostizieren, aber Julia Jorges zum Beispiel hat sich vor ihrer Diagnose lange gefragt, was mit ihr nicht stimmt. Es war nicht klar, dass sie eine viel größere Belastung im Alltag hat und sie ist dann auch in ein Burnout geraten.
Ich fand dann zum Glück eine Therapeutin und begann eine Verhaltenstherapie, in der ich unter anderem lernte, auf meine Grenzen zu achten. Weil vorher dachte ich muss das einfach alles schaffen. Andere schaffen es ja auch. Es wurde dann auch eine mittelgradige Depression diagnostiziert. Und ohne Therapie und oder Medikamente hätte ich da wohl nicht leicht herausgefunden, vielleicht auch gar nicht.
Okay, aber heißt das, sie muss jetzt, so stelle ich mir das vor, konsequent immer darauf achten, sich nicht zu überfordern?
Ganz genau, und das ist im Alltag mit Kindern ja wirklich nicht leicht.
Ja.
Situationen wie Gedränge oder eine laute Umgebung, die können sogar zu so einer Art Wutzusammenbruch führen, sagt sie. Und deswegen überlegt Julia Jorges genau, was sie sich zumutet und was nicht.
Ich lebe auch eher zurückgezogen. Also ich habe außerhalb meiner Kernfamilie, das heißt mein Mann und meine beiden Kinder, habe ich so gut wie keine sozialen Kontakte, die über das Notwendige oder Zufällige hinausgehen, eben beim Einkaufen, Behörden, Lehrkräfte. Ich habe jetzt keine Freundschaften zum Beispiel.
Das sind jetzt ja schon ziemlich viele Einschränkungen. Hadert denn Julia Jorges dann mit ihrer autistischen Störung?
Nein, sie sieht es inzwischen sehr selbstbewusst und sie kennt sich ja auch sehr genau inzwischen. Als Autorin von unheimlicher Fantastik hat sie mit ihren Büchern auch Erfolg.
Ich weiß, dass ich nicht falsch bin, so wie ich bin, sondern dass mein Gehirn einfach anders tickt. Denn das Problem ist ja auch immer wieder, dass Autismus eben unsichtbar behindert. Und hochfunktionaler Autismus behindert oft doppelt unsichtbar durch das erwähnte Masking.
Warum mehr Wissen und Verständnis für ihre Besonderheiten helfen würde und was noch getan werden muss für eine bessere berufliche Integration von Menschen mit einer Störung aus dem Autismus-Spektrum, das hören Sie in der neuen Folge von Einfach Leben, heute bei uns im MKR um 19 Uhr oder jederzeit als Podcast. Einfach da anklicken, wo es Podcasts gibt, unter Einfach Leben MKR finden Sie ihn. Sie hören das MKR, ich bin Katharina Sichler, hallo. Für tausende Jugendliche heißt es in dieser Woche, ja, nicht zu sehr stressen lassen. Die haben nämlich noch so einiges vor. Am 12. April machen die sich nämlich auf den Weg von Passau nach Altötting, eine ganz schöne Strecke. Und was es alles zu beachten gibt und wie viel Aufwand hinter so einer Wallfahrt steckt, das wollte meine Kollegin Linda Burkhardt wissen.
Die Zahlen können sich wirklich sehen lassen. Bis zu 7000 Jugendliche werden erwartet, vor denen liegen dann ganze 90 Kilometer. Thomas Steger ist Geschäftsführer vom Bischöflichen Jugendamt in Passau. Er plant die Wallfahrt mit und sagt, ohne die vielen Ehrenamtlichen wäre so ein Unterfangen unmöglich.
Die Helfer und Beteiligten gängen weit über unsere Grenzen des Bischöflichen Jugendamtes hinaus, also Feuerwehren auf der Strecke, das Rote Kreuz, dann Privatpersonen. Und an der Stelle muss man wirklich vielen Dank sagen an alle, die daran beteiligt sind, die die Wallfahrt dadurch auch so machen, wie sie ist.
Für alle Jugendlichen, die mit dabei sein wollen, empfiehlt Steger, am besten viele Schichten anziehen.
Wichtig ist auf jeden Fall, dass man sie wetterunabhängig macht, eben auch, dass man Schuhe nimmt, die nicht am Tag Tag vorher gekauft wurden, sondern Orte schon eingegangen sind. Aber keine Sorge, wenn einmal jemand nicht mehr kann, wir haben Begleitfahrzeuge, wir haben Busse. Es gibt jederzeit die Möglichkeit, einmal ein Stück mit dem Bus zu fahren und dann wieder einzusteigen.
Und für den 12. April heißt es dann, noch vor dem Morgengrauen Wecker stellen. Die Wallfahrt startet nämlich zeitig.
Ganz früh morgens um 5.45 Uhr mit dem Gottesdienst in St. Nikola in Passau. Und anschließend ist der Auszug und dann geht es aufwärts zur ersten Pause, die gegen 8 Uhr dann in Vornbach geplant ist.
2 Tage dauert die Wallfahrt und im Ziel ist dann auch Passaus Bischof Stefan Oster dabei, sagt Thomas Steger.
Das freut uns auch. Der Bischof ist beim Einzug dabei und beim Gottesdienst am Samstagabend in der Basilika St. Anna in Altötting. Und da werden wir hoffentlich mit ganz vielen Leuten noch Gottesdienst feiern und die Wallfahrt dann auch noch mit einem Gottesdienst abschließen und einer anschließenden Lichterprozession auf dem Kapellplatz in Altötting.
Als Dankeschön dafür, dass hoffentlich auch dieses Mal wieder alle heil am Ziel angekommen sind. Dinna Burkhardt für das MKR.
Sie hören das MKR, es ist Dienstag, grüß Gott. Laut einer repräsentativen Umfrage träumt jeder Zweite davon, ein Buch zu veröffentlichen. Sagen Sie, gehören Sie auch dazu oder lesen Sie einfach lieber? So oder so, unser Buchtipp in dieser Woche ist bestimmt spannend für Sie. Meine Kollegin Linda Burkhardt verrät Ihnen, worum es geht.
Münchner Kirchenradio. Literatur.
Es geht um den Literaturbetrieb, es geht ums Schreiben, aber es geht auch um die Frage, wer darf welche Geschichte erzählen und welche Mittel sind recht, wenn es um literarischen Erfolg geht? Wo beginnt kulturelle Aneignung, wo Rassismus? Mein Buch in dieser Woche ist Yellowface von Rebecca F. Kwang.
Die Handlung.
June und Athena kennen sich seit dem College. Beide haben den Traum, erfolgreiche Schriftstellerinnen zu werden, doch während Athena Bestseller schreibt, einen Netflix-Vertrag an Land zieht und ein gefeierter Star der Literaturszene ist, floppt Junes Erstling. Athena ist Sino-Amerikanerin, June ist weiß. Damit zieht sie sich selbst im Nachteil. Der Literaturbetrieb sucht sich einen Gewinner oder eine Gewinnerin aus. Attraktiv genug, cool und jung und, mal ehrlich, wir denken es doch alle, also sprechen wir es doch aus, divers genug, sinniert June. In ihren Augen hat sie als June Hayward aus Philly braune Augen, braune Haare, einfach keine Chance gegen Athena, eine wunderschöne, internationale, potenziell queere Woman of Color mit Yale-Abschluss. Egal wie hart sie auch arbeitet, lässt sie den Leser wissen, sie wird niemals Athena Liu sein. Die beiden kennen sich zwar lange, sind aber nicht wirklich eng befreundet. June vermutet, dass niemand Athena mag, weil niemand das Gefühl mag, im Vergleich mit ihr ständig den Kürzeren zu ziehen. Trotzdem treffen sie sich mehr oder weniger regelmäßig. Beim letzten dieser Treffen, sie feiern wie so oft einen Erfolg von Athena, kommt diese bei einem tragischen Unfall ums Leben. June, die erst noch versucht, sie zu retten, steckt das neue, bislang unveröffentlichte Manuskript von Athena ein. Die letzte Front. Ein Roman, in dem es um chinesische Zwangsarbeiter im Ersten Weltkrieg geht. Sie überarbeitet das Manuskript, findet einen Verlag und hat endlich den Erfolg, den sie aus ihrer Sicht schon so lange verdient. Ob sie damit durchkommen wird? Fraglich.
Bemerkenswert.
Mein Buch Halt nach. Zumindest in mir. Wir alle haben wohl schon von kultureller Aneignung gehört. Und genau das passiert im Roman. Yellowfacing also. June stiehlt nicht nur das Manuskript, sie überarbeitet es auch. Macht es, wie sie es beschreibt, einfach nur lesbarer. Dabei fallen aber ihren Korrekturen chinesische Zeichen und Namen zum Opfer. Die weißen Figuren werden weniger rassistisch. Es gibt sogar eine Liebesszene. Und sie selbst? Sie wird von June Hayward zu Juniper Song. Niemand spricht explizit darüber, dass man Song für einen chinesischen Namen halten könnte, obwohl es nur mein zweiter Vorname ist, den meine Mutter sich in ihrer Hippie-Phase in den 80ern ausgedacht hat, verrät uns June die Erzählerin. Gleichzeitig betont sie, sie habe nie gelogen, nie vorgegeben, Chinesin zu sein. Das alles sei also kein Betrug, diene nur dazu, dass keiner den Roman aufgrund von überholten Vorurteilen ablehnen würde.
Und mehr noch, sie verdreht das Ganze. So sei es doch irgendwie rassistisch, ihre Herkunft von ihrem Namen abzuleiten. Auch neue Autorenfotos entstehen für die letzte Front. Sie entscheidet sich letztendlich für ein Bild, auf dem durch die Lichtverhältnisse nicht eindeutig erkennbar ist, welche Hautfarbe sie hat. Ein Bild, auf dem sie aussieht wie Juniper Song.
Die Autorin.
Rebecca F. Kwang ist das, was ihre Protagonistin so gerne wäre. Ein literarischer US-Superstar. Im Alter von 4 Jahren zog sie mit ihrer Familie von China in die USA. Derzeit arbeitet sie an der Yale University an ihrer Dissertation. Mit ihrem Roman Babel hat sie es ganz nach oben auf die New York Times Bestsellerliste geschafft und wurde unter anderem mit dem World Fantasy Award ausgezeichnet. Yellowface ist bereits ihr 5. Roman und war in den USA ein Riesenerfolg. Er hat 383 Seiten, kostet 24 Euro und ist bei Eichborn erschienen. Zu bekommen auch bei uns in der Buchhandlung Michaelsbund oder unter michaelsbund.de.
Wenn Sie mehr über den Roman Yellowface erfahren möchten, dann hören Sie doch in unseren Lesepodcast Ein Buch rein. Einfach auf münchnerkirchenradio.de oder überall da, wo es Podcasts gibt.
Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden.